Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Keiner von uns glaubt ernsthaft, dass die Art und Weise, wie wir Tiere halten, nutzen und schlachten, in Ordnung ist. Die industrielle Massenproduktion von Milch oder Fleisch lässt sich so, wie wir sie zurzeit betreiben, nicht rechtfertigen. Viele von uns kaufen deshalb Bio-Eier und Bio-Fleisch in der Hoffnung, das sei besser. Aber auch das hilft, wie wir wissen, nicht wirklich.
Auch in der Biohaltung sind Tiere Waren und Produktionsmittel zur Erwirtschaftung von Gewinn und ihre eigenen Bedürfnisse sind dem untergeordnet. Sollten Menschen und Tiere tatsächlich in ihren Interessen gleich berücksichtigt werden oder gleiche Rechte haben, da würde ich sagen, dass es keine Gründe gibt, die Interessen von Tieren weniger ernst zu nehmen als die von Menschen. Eine recht einfache Konsequenz daraus ist schon mal, dass die übliche Nutzung von Tieren zur Nahrungsmittelerzeugung nicht in Ordnung ist. Das Interesse des Huhns wiegt schwerer als unser Interesse an Chicken Nuggets.
Die Thesen der Philosophin und Politikwissenschaftlerin Friederike Schmitz sind radikal. Bessere Haltungs- oder Schlachtbedingungen für Nutztiere greifen viel, viel zu kurz. Tiere sind Lebewesen und haben Interessen, sagt Schmitz. Und es gibt erst einmal überhaupt keine guten Gründe, die Interessen der Tiere über die Interessen von uns Menschen zu stellen. Die Konsequenzen sind dann deutlich. Tiere zu töten, um sie zu essen, geht nicht. Kühe oder Schweine haben ein Interesse daran zu leben. Wie sollen wir also mit Tieren umgehen? Wir müssen uns die Welt schließlich mit ihnen teilen. Die Antwort von Schmitz: Wir müssen darüber nachdenken, welche Rechte Tiere haben. Und vielleicht sollten wir Tieren sogar Bürgerrechte verleihen. Wissenschaftler und Forscher dürfen sich nicht auf theoretische Überlegungen und Debatten beschränken, sagt Schmitz in ihrem Vortrag. Die momentane Lage der Tiere sei so schlimm, dass auch Wissenschaftler eine aktive Rolle einnehmen müssen. Sie müssen sich für die Rechte von Tieren auf politischer und gesellschaftlicher Ebene stark machen. Friederike Schmitz hat ihren Vortrag am 15. März 2018 am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen gehalten. Im Rahmen der Tagung brauchen die Kulturwissenschaften einen Animal Turn.
Ich komme aus der Philosophie ursprünglich, habe auch ganz lange eigentlich nur theoretische Philosophie gemacht und habe mich dann in den letzten Jahren mit Tierethik und eben der politischen Theorie des Mensch-Tier-Verhältnisses beschäftigt. Und vor dem Hintergrund, dass das ja eine interdisziplinäre Tagung ist, möchte ich hier vor allem einen kleinen Einblick geben in aktuelle Debatten in diesem Bereich. Außerdem möchte ich diese mit der Realität verknüpfen. Also das ist mir immer sehr wichtig quasi, dass man nicht nur im leeren Raum philosophiert, was ja Philosophinnen und Philosophen auch gerne tun, sondern dass wir die Welt draußen und den Umgang mit Tieren in der Welt sozusagen mit einbeziehen und am besten, dazu komme ich noch, auch mit verändern wollen. Ich werde die theoretischen Überlegungen einerseits mit der Realität des Umgangs mit Tieren in Beziehung setzen und zweitens auch mit der Realität der politischen sozialen Bewegungen, die sich für Veränderungen einsetzen. Also kurz darstellen, was es da eigentlich für unterschiedliche Bestrebungen gibt, daher auch der Titel. Und zunächst gebe ich aber eine Einführung zu einem weiteren Turn, jetzt eben zum Political Turn innerhalb der Tierethik oder der philosophischen Beschäftigung mit dem Mensch-Tier-Verhältnis. Lange wurde die Frage nach dem Umgang mit Tieren offiziell innerhalb der Philosophie hauptsächlich unter dem Titel Tierethik behandelt. Und die Grundfrage lautet da natürlich, wie sollen wir mit Tieren umgehen? Und dazu haben sich auch in der Philosophiegeschichte schon viele einflussreiche Denker geäußert. Allerdings geschah das natürlich immer vor dem Hintergrund einer schon etablierten Praxis der Nutzung und Ausbeutung von Tieren. Also quasi die ganze Geschichte über haben ja Menschen Tiere benutzt, getötet, ihnen für eigene Zwecke Leid zugefügt, sie gefangen gehalten, sie auch zu Arbeitszwecken benutzt und so weiter. Die meisten Philosophen, die überhaupt etwas über Tiere gesagt haben, haben diese Praxis nicht unvoreingenommen oder kritisch betrachtet. Sie haben nicht zum Beispiel ergebnisoffen gefragt, ob das eigentlich richtig ist, sondern sie haben typischerweise die Praxis als gegeben hingenommen und dann eher am Rande Gründe dafür geliefert, warum sie auch gerechtfertigt ist. Und solche Gründe arbeiten typischerweise mit einem Verweis auf vermeintlich typisch menschliche Eigenschaften. Zum Beispiel Vernunft, ja, klassisches Beispiel. Diese Begründungsstrategie passt auch dazu, dass viele Philosophen Tiere eher nur als Kontrastfolie für ihre Betrachtung von Menschen nutzen. Also in ganz vielen Positionen geht es eigentlich gar nicht um Tiere groß, sondern es geht eigentlich um Menschen und was Menschen auszeichnet und was Menschen irgendwie moralisch berücksichtigungswürdig macht. Und darauf gründet sich dann natürlich der menschliche moralische Sonderstatus und dementsprechend fallen Tiere dann raus, sozusagen. Und so lese ich zum Beispiel auch Kant, der ja die Vernunft als zentrale Eigenschaft der Menschen sieht und darin auch einen Unterschied zu Tieren und dann letztlich die gesamte Moralphilosophie darauf gründet, dass eben vernunftbegabte Menschen als Zwecke an sich gelten und Tiere entsprechend nur Sachen oder Mittel zu unseren Zwecken sein sollen. Und das sagt Kant sozusagen in der Moralphilosophie einerseits, obwohl er an anderen Stellen selbst eigentlich auch Pflichten gegenüber Tieren anerkennt oder formuliert. Und diese Widersprüche werden dann eben auch nicht weiter aufgearbeitet. Natürlich gibt es auch in der Geschichte schon Kritik an dieser Sichtweise und gibt sozusagen Gegenstimmen zu diesem Mainstream. Aber eben der Mainstream, würde ich sagen, der westlichen Philosophie war recht ignorant oder feindlich gegenüber den Ansprüchen von Tieren. Dann wird immer so die neuere Tierethik datiert auf so die 70er, 80er Jahre in Großbritannien und in den USA hauptsächlich, wo dann eben im Nachhinein vor allem auch zwei Bücher und zwei Autoren besonders hervorstechen, besonders einflussreich geworden sind, Peter Singer und Tom Regan. Und deren Kritik an dieser verbreiteten traditionellen Sichtweise ist eben, dass sie diese Abwertung der Tiere kritisieren, und zwar indem sie wiederum auf die vermeintlich moralisch relevanten, typisch menschlichen Eigenschaften Bezug nehmen und argumentieren, dass es eben solche Eigenschaften nicht gibt, beziehungsweise dass, wenn es typisch menschliche Eigenschaften gibt, dass diese nicht moralisch relevant sein können. Also es mag Eigenschaften geben, die nur Menschen haben, besondere anspruchsvolle Art von Vernunft zum Beispiel, oder auch moralische Handlungsfähigkeit, moralische Verantwortung. Aber wenn wir solche Eigenschaften hernehmen, dann zeigt sich eben, dass zwar einige Menschen die haben und Tiere nicht, aber dass eben nicht alle Menschen die haben, Stichwort Säuglinge. Und wenn wir dann aber davon ausgehen, dass Säuglinge ja genauso zählen sollten wie erwachsene Menschen, können diese Eigenschaften also nicht das entscheidende Kriterium sein. Stattdessen, so letztlich beide, wenn auch auf unterschiedlichen Wegen, muss eben die Empfindungsfähigkeit, die Menschen und Tiere teilen, das entscheidende Kriterium für die moralische Berücksichtigung sein. Und Singer und Regan leiten daraus weitreichende Forderungen ab. Unser Umgang mit Tieren müsse sich grundlegend ändern. Viele etablierte Praktiken gehören abgeschafft, ihrer Meinung nach. Bei beiden sind zwar eine gewisse Gleichheit, also die Kritik an der unterschiedlichen Stellung von Menschen und Tieren, ein Kernaspekt ihrer Theorie. Zugleich bekommen beide quasi durch die Hintertür wieder Ungleichheiten eigentlich in das Verhältnis hinein. Also Singer, indem er sagt, dass Menschen und Tiere in wichtigen Hinsichten unterschiedliche Interessen haben können. Also viele Tiere hätten zum Beispiel kein Interesse am Leben und deswegen nicht einen entsprechend starken Anspruch, nicht getötet zu werden wie Menschen. Und Regan kriegt es rein, indem er sagt, dass, obwohl Menschen und Tiere gleiche Rechte haben, das Leben von Tieren doch irgendwie für sie selber weniger wertvoll ist als das Leben von uns Menschen für uns. Das zeigt sich allerdings nur in sogenannten Rettungsbootfällen, wo also mehrere Wesen gleichermaßen bedroht sind und eins geopfert werden muss. Und dann sagt Regan, der Hund muss raus, platt gesagt. Was die Forderung nach Änderung der Praxis von Singer und Regan angeht, handelt es sich dabei natürlich schon eigentlich um politische Forderungen. Ja, also natürlich, es geht um Änderungen von Institutionen, von gesellschaftlichen Praktiken. Und trotzdem wird das lange eben noch unter dem Titel Tierethik verhandelt. In der sich dann anschließenden Debatte, die jetzt eben schon seit einigen Jahrzehnten läuft, werden dann verschiedene Sachen eben häufig im Anschluss an und in Reaktion auf Singer und Regan vorgetragen. Und so als zwei Diskussionsgegenstände würde ich nennen, einmal eben natürlich die Diskussion über diese Gleichstellung. Sollten Menschen und Tiere tatsächlich in ihren Interessen gleich berücksichtigt werden oder gleiche Rechte haben? Wie praktikabel ist das auch? Wie plausibel ist das? Wie kann man das vielleicht doch noch irgendwie umgehen mit überzeugenden Argumenten? Und zum anderen wird auch kritisiert, dass die Argumentationen von Singer und Regan in bestimmten Hinsichten einseitig seien. Also zum Beispiel wird darauf verwiesen, dass sie immer nur auf die Eigenschaften von Menschen und Tieren gucken, nicht aber auf die Beziehungen, zu denen wir mit anderen Menschen oder mit Tieren stehen. Dann wird auch kritisiert, jetzt von ökofeministischer Perspektive zum Beispiel, dass die Relevanz von Gefühlen wie Mitgefühl und so weiter völlig vernachlässigt wird von Singer und Regan, die halt immer sehr stark auf rein rationale Argumente, so in Form von Funktionen quasi. Ich habe bestimmte reale Gegebenheiten, Menschen und Tiere, die haben bestimmte Eigenschaften, und dann habe ich meine Moraltheorie wie eine Art Funktion, aus der ich dann moralische Pflichten ableiten kann, je nachdem, was für Eigenschaften das Wesen hat. Und dabei kommen sozusagen so Einstellungen, auch tugendethische Überlegungen zum Beispiel, eigentlich gar nicht zum Tragen. Seit einigen Jahren spricht man nun vom Political Turn. Dazu gehören hauptsächlich folgende Aspekte. Also es wird immer deutlicher, dass nicht nur Individuen zum Beispiel durch ihre Kaufentscheidungen oder durch ihren konkreten Umgang mit Tieren mit zu der herrschenden Praxis, also zur üblichen Nutztierhaltung zum Beispiel, beitragen, sondern dass diese Praktiken eben wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche Bedingungen haben. Und statt auf das Handeln von Individuen richtet sich dementsprechend die Aufmerksamkeit verstärkt auch auf die Gestaltung von Institutionen. Also dazu gehören Gesetze, Wirtschaftsbedingungen, natürlich auch Entscheidungsprozesse und so weiter. Also die Einsicht ist, wir verhalten uns nicht nur als Individuen zu Tieren, sondern auch als Gesamtgesellschaft weisen wir Tieren mit unseren Institutionen einen bestimmten Status zu und bestimmte legitimieren und fördern bestimmte Umgangsweisen und verhindern andere. Man könnte jetzt sagen, dass politiktheoretisch mindestens zwei Fragen sich ergeben. Also einmal quasi die ideale Theorie stellt die Frage, wie sieht im Hinblick auf Tiere die ideale Gesellschaft aus? Und dann, manchmal unter dem Stichwort auch nicht ideale Theorie, wobei das auch ein bisschen problematisch ist, aber so ein bisschen die Frage, wir haben offensichtlich die ideale Gesellschaft nicht, da sind sich eigentlich alle einig. Und jetzt eben, wie kommen wir, wenn wir eine Utopie, eine ideale Theorie formuliert haben, wie überbrücken wir diese Differenz? Bei allem gilt, denke ich, dass die politiktheoretische Betrachtung nicht gleichsam für sich stehen kann, also dass sie jetzt eine alternative Herangehensweise zu der ethischen Betrachtung ist, sondern dass sie die politiktheoretische Betrachtung immer noch ein ethisches Fundament braucht. Also wir müssen erstmal wissen, ob und wie viel quasi Tiere zählen, um dann zu diskutieren, wie wir unsere Institutionen und unser Gemeinwesen im Hinblick auf Tiere gestalten sollen, um sozusagen diesem ethischen oder moralischen Status gerecht zu werden. Und deswegen meine ich, die Ethik muss die Grundlage auch der politiktheoretischen Betrachtung sein. Ich habe jetzt im Vortrag noch folgende vielen, aber jeweils kurzen Teile vor. Nämlich will ich erstens eine mögliche ethische Grundlage skizzieren, zweitens etwas über die Realität des Umgangs mit Tieren heute sagen, drittens und viertens dann zwei aktuelle Diskussionen in der politischen Theorie vorstellen, fünftens auf die realen sozialen Bewegungen eingehen und sechstens noch kurz die Frage nach Strategien und Forderungen betrachten und ein Fazit ziehen. So, die ethische Grundlage, von der ich denke, dass wir sie brauchen, würde ich sagen, legen wir jetzt für das Folgende, also lege ich eine, die ich plausibel finde, auch wenn sie jetzt erstmal sehr grob und natürlich weiter ausgeführt werden muss. Und zwar können wir anfangen mit der recht unkontroversen Position, die eigentlich mittlerweile so gut wie gar nicht mehr bestritten wird, dass Tiere überhaupt moralisch relevant sind, ja, dass sie nicht egal sind. Und diese Relevanz können wir dann auch formulieren mit Hilfe des Interessenbegriffs. Das machen viele, also Peter Singer macht es, aber auch andere. Und man muss auch nicht Utilitaristin sein, um das mit Hilfe von Interessen, Präferenzen zu formulieren. Und dann ist natürlich die Frage, wenn wir die Berücksichtigungswürdigkeit von Tieren mit Hilfe von Interessen formulieren, dann sagen wir quasi, wir sind ethisch verpflichtet, die Interessen von Tieren zu berücksichtigen, ja, nicht zu ignorieren. Wobei Interessen dann alles sind, ne, Bedürfnisse, Wünsche, Ansprüche, also alles, was sozusagen den Tieren zugeschrieben werden kann als das, was für sie, also das muss auch nicht unbedingt was sein, was ihnen dann selber bewusst ist quasi, sondern etwas, was für sie in bestimmten Situationen vorteilhaft ist, was sie quasi wünschen sollten, auch wenn sie das nicht bewusst selber denken können zum Beispiel. Genau, und dann ist natürlich die Frage, wie gewichten wir diese Interessen und gerade im Unterschied zu den Interessen von Menschen. Und da würde ich für die Zwecke hier jetzt die Argumentation von Singer und Regan mitgehen und sagen, dass es keine Gründe gibt, die Interessen von Tieren weniger ernst zu nehmen als die von Menschen. Ja, also tatsächlich glaube ich, dass sich ein Unterschied sehr schwer rechtfertigen lässt, einfach weil das halt anhand dieser Eigenschaften, wie eben schon dargestellt, nicht funktioniert, weil wir letztlich nur moralisch relevante Gemeinsamkeiten finden und keine moralisch relevanten Unterschiede. Es gibt bei der Interessenberücksichtigung von Tieren tatsächlich natürlich einige praktische Probleme, hat auch damit zu tun, dass wir mit Tieren nicht verhandeln können im Sinne wie mit Menschen über zum Beispiel einen Interessenausgleich oder so. Aber die kommen meiner Ansicht nach erst später ins Spiel. Also das Ideal wäre zunächst, die Interessen gleich ernst zu nehmen. Das nennt sich dann das Prinzip der gleichen Interessenberücksichtigung, das auch viele Autorinnen und Autoren in der Tierethik vertreten. Und eine recht einfache Konsequenz daraus ist schon mal, dass die übliche Nutzung von Tieren zur Nahrungsmittelerzeugung nicht in Ordnung ist. Ja, also sobald wir anfangen, da tatsächlich abzuwägen und irgendwie versuchen, die Interessen zu gewichten, kommt eigentlich raus, dass unser Interesse an einem bestimmten Geschmackserlebnis, worauf sich halt zu heutigen Bedingungen und hierzulande das Interesse an Fleisch zum Beispiel reduzieren lässt, dass dieses Interesse von uns viel weniger schwer wiegt als das Interesse von Tieren daran, nicht zu leiden oder nicht getötet zu werden. Also das Interesse des Huhns wiegt schwerer als unser Interesse an Chicken Nuggets zum Beispiel. Wichtig zu bemerken ist hierbei, dass wir dafür eigentlich auch noch keinen Begriff von Rechten brauchen. Also wir müssen Tieren nicht Rechte zuschreiben, schon gar keine starken Bürgerrechte oder irgendwas, sondern wir können das quasi schon auf der Ebene solcher Interessenabwägung schon behaupten, sozusagen diese Folgerung. Und tatsächlich gibt es auch insgesamt so gut wie keine Tierethikerinnen oder Tierethiker, die den gegenwärtigen Umgang mit Tieren verteidigen. Also das finde ich schon insgesamt sehr bemerkenswert, dass es sozusagen eine Realität gibt, auf die sich auch viele beziehen und die aber halt komplett verschieden ist von dem, was eigentlich in der akademischen oder theoretischen Diskussion überhaupt als diskutabel gilt. Und um darzustellen, wie groß der Kontrast zwischen ethischer Debatte und Situation in den Ställen tatsächlich ist, möchte ich dazu noch ein paar Worte sagen, auch weil das jetzt auf der Konferenz nur am Rande vorkam. Und ich glaube, also obwohl viele von Ihnen das natürlich die Realität kennen, will ich da quasi kein Risiko eingehen. Es muss auch thematisiert werden. So, das am meisten gegessene Fleisch ist Schweinefleisch in Deutschland. Was sind Schweine für Tiere? Sie sind neugierig, intelligent, lebhaft, sozial. Sie werden in vielen Hinsichten zu Recht mit Hunden verglichen, in den Fähigkeiten ähnlich. Wie leben sie nun in der Nutztierhaltung? Mastschweine werden produziert, ca. 60 Millionen pro Jahr, von sogenannten Zuchtsauen. Diese sind mehrere Monate pro Jahr in sogenannten Kastenständen eingesperrt, wo sie sich nicht umdrehen können. Wenn sie zum ersten Mal so fixiert werden, versuchen viele auszubrechen. Sie werfen sich gegen die Gitter, ziehen sich Verletzungen zu. Irgendwann resignieren sie, geben auf, werden apathisch, kauen nur noch an den Gitterstäben herum oder kauen auch ohne Gegenstand. Die Verhaltensstörung des Leerkauens ist weit verbreitet. Praktisch sind die Kastenstände so eng, dass die Sauen beim Liegen nicht einmal ihre Beine ausstrecken können. Das ist eigentlich von der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung her verboten, wo explizit steht, dass das Beine-Ausstrecken möglich sein muss. Es wurde aber jahrelang nicht durchgesetzt, weil in irgendeiner Ausführungsanweisung stand, dass das Kriterium praktisch für die Kontrolleure quasi 70 cm Breite der Kastenstände sein soll. Und das funktioniert halt nicht mehr, weil mittlerweile so viele Sauen so groß sind, dass das eben für das Beine-Ausstrecken nicht reicht. Kürzlich hat nun ein Gericht entschieden, dass das Beine-Ausstrecken tatsächlich ermöglicht werden muss. Und wo 70 cm dafür nicht ausreichen, dann müssen die Kastenstände breiter werden. Jetzt herrscht tatsächlich Panik unter den Sauenhaltern. Über die Hälfte sagen laut einer Umfrage, dass sie aufgeben werden, wenn das tatsächlich nach einer Übergangszeit umgesetzt wird. Deshalb wird in entsprechenden Gremien beraten, ob nicht lieber die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung geändert werden soll und der Passus, dass die Sauen ihre Beine ausstrecken können müssen, rausgenommen wird. Ja, also das ist sozusagen die Ebene, auf der sich die politische Diskussion gerade bewegt. Mastschweine dann leben auf 0,75 Quadratmeter pro Schwein auf Spaltenböden über ihrem eigenen Kot. Es stinkt. Sie können so gut wie keine Verhaltensweisen ausleben. Nach 6 Monaten werden sie getötet, wobei sie in vielen Fällen noch entsetzlichen Grausamkeiten ausgesetzt sind, wie kürzlich eine Undercover-Recherche in mehreren Schlachthöfen mal wieder belegt hat. Rinder sind wiederum auch sehr soziale Tiere. Sie haben Freundschaften, kann man sagen, denke ich. Es gibt enge Beziehungen zwischen Kühen und ihren Kälbern. Sie haben vielfältige Bedürfnisse. Die meisten Milchkühe, über 60% mittlerweile, leben ganzjährig in Ställen, die so eng sind, dass sie da häufig auch sich nicht richtig aus dem Weg gehen können, also Sozialbeziehungen schwierig sind. Auch deswegen müssen ihnen die Hörner als Kälber ausgebrannt werden, damit sie da nicht sich bei Konflikten verletzen können. Die sind auf hohe Milchleistung gezüchtet und daher auch häufig gesundheitlich angegriffen. Also das gibt es bei allen Tierarten natürlich, diese Züchtung auf bestimmte Leistungen, die häufig den eigenen Interessen der Tiere zuwiderläuft. Damit die Milch fließt, werden die Kühe jährlich künstlich befruchtet. Die Kälber werden ihnen nach der Geburt weggenommen und in sogenannten Kälber-Iglus untergebracht, typischerweise. Die männlichen Kälber kommen dann in die Kälber- oder Bullenmast, meist ohne Auslauf auf Spaltenböden und werden nach wenigen Monaten bzw. 1,5 Jahren bei den Bullen geschlachtet. Auch da natürlich wiederum Schlachthofbedingungen. Hühner als letztes, ja nur ganz kurz hier, sind so gezüchtet, dass es heute 2 Arten von Hühnern gibt. Also es gibt die Masthühner, die möglichst schnell möglichst viel Fleisch ansetzen. Da hat sich in den letzten Jahrzehnten unheimlich viel getan quasi. Sie sind also, werden viel schneller, viel dicker. Und das hat natürlich auch gesundheitliche Folgen. Also die leiden unter Gelenkproblemen, durch die Haltung auch Fußballentzündungen. Die Legehühner sind auf hohe Legeleistungen gezüchtet und leben wie die Masthühner auch typischerweise zu Tausenden in Ställen, werden auch sozusagen maschinell ausgebrütet, wachsen dann quasi mutterlos auf. Und bei den Legehennen ist so ein Problem von vielen, die man jetzt erzählen könnte, dass sie halt in diesen Gruppen von tausenden Hühnern eigentlich keine stabilen Sozialbeziehungen aufbauen können. Die können halt nur bis zu 50, höchstens 100 andere Hühner gegenseitig erkennen quasi. Und sobald es darüber hinausgeht, sind sie verwirrt, kommen nicht mehr klar und entwickeln Aggressionen und picken sich eben häufig gegenseitig bis hin zum Kannibalismus. Deswegen wurde denen lange immer als Küken schon der Schnabel abgeschnitten. Das wird jetzt verboten oder ist ab 2018 soll es nicht mehr gemacht werden, was natürlich das Problem eigentlich nicht löst, weswegen jetzt diese Verletzungen häufiger auftauchen. Die männlichen Küken der Legelinien, das ist auch bekannt, denke ich, werden am ersten Tag typischerweise getötet, weil sie eben innerhalb der Industrie keinen Nutzen haben. Viele der genannten Aspekte betreffen nicht nur die sogenannte Masttierhaltung, wie viele Leute, die selber nur gutes Fleisch oder Biomilch zum Beispiel konsumieren. Auch in der Biohaltung sind Tiere Waren und Produktionsmittel zur Erwirtschaftung von Gewinn und ihre eigenen Bedürfnisse sind dem untergeordnet. So werden Kälber auch in Biohaltung von den Müttern am ersten Tag getrennt. Schweine müssen zwar Auslauf haben, dieser beschränkt sich aber auf 1 Quadratmeter pro Schwein. Und da kann man weder wühlen noch suhlen noch Sozialverhalten, geschweige denn Neugier ausleben. Also so sind die Vorgaben bei der Biohaltung, auch bei den Bioverbänden wie Naturland, Bioland, Demeter und so weiter. Natürlich gibt es einzelne Betriebe, wo das auch anders aussieht, aber wiederum prozentual spielt die Biohaltung schon eine winzige Rolle und von der Biohaltung dann sozusagen die Betriebe, die es anders machen als das, was vorgegeben ist, nochmal eine viel kleinere Rolle. Hühner sind ebenfalls in Gruppen von Tausenden, sind ebenfalls auf hohe Leistung gezüchtet. Männliche Küken werden ebenso getötet und so Federpicken und sowas tritt eben auch auf. Daher würde ich sagen, dass Tiere in der sogenannten Nutztierhaltung Waren und Ressourcen sind und das eigentlich für alle Formen der Nutztierhaltung gilt, mit verschiedener Schwere natürlich. Und dass es aber daran eigentlich nichts zu beschönigen gibt. So, man sollte es nicht beschönigen. Das kurzer Einblick, damit wir es vor Augen haben, wie es sozusagen da draußen aussieht. Jetzt komme ich zu den 2 beispielhaften Diskussionen in der politischen Theorie. Beide spielen in der Frage ideale Welt, ideale Theorie. Diskussion 1 ist Diskussion um den Eigentumsstatus. Also die Frage, ist es eigentlich problematisch, dass Tiere rechtlich, gesellschaftlich als Eigentum von Menschen gelten? Das ist also eine Diskussion um eine zentrale Institution, die unser Verhältnis zu Tieren prägt. Man kann Tiere besitzen und durch den Handel mit ihnen, ihren Körperprodukten und ihren Körpern selber Geld verdienen. Diesen Zustand hat der amerikanische Jurist Gary Francione, der schon gestern auch erwähnt wurde, schon lange kritisiert. Er fordert die Abschaffung des Eigentumsstatus und den allgemeinen Veganismus. Sein Argument beruht auf dem Prinzip der gleichen Interessenberücksichtigung, was wir eben schon hatten. Also er sagt, Tiere verdienen aufgrund ihrer Empfindungsfähigkeit die gleiche Berücksichtigung ihrer Interessen. Und dann sagt er, solange sie rechtlich Eigentum sind, werden ihre Interessen praktisch immer weniger zählen als die Interessen ihrer Besitzer. Und führt das dann auch an Beispielen von realen juristischen Fällen in den USA dann vor. Und diese These jetzt von Francione wird bestritten, unter anderem von dem Briten Alistair Cochran. Der bestreitet allerdings nicht das Prinzip der gleichen Interessenberücksichtigung. Also er weist Tieren auch einen sehr hohen Status zu. Er fordert sogar über die Interessenberücksichtigung hinaus starke Tierrechte, die er wiederum auf den Interessen der Tiere basiert. Also er hat ein interessenbasiertes Konzept von Rechten. Er sagt, dass Rechte sich auf starken Interessen begründen lassen. Und er sagt dann, Tiere hätten starke Interessen daran, nicht zu leiden und nicht getötet zu werden. Ja, auch im Unterschied zu Singer, der da nicht so klar ist zum Beispiel. Und deswegen schreibt Cochran den Tieren, also den fühlenden Tieren, ein Recht auf Leben zu und auch ein Recht, kein Leid zugefügt zu bekommen. Allerdings, so seine Idee, bräuchten sie kein Recht auf Freiheit. Ja, also Recht auf Leben und Leidfreiheit oder Recht, kein Leid zugefügt zu bekommen schon, aber kein Recht auf Freiheit. Und das wiederum, weil ihnen ein intrinsisches Interesse an Freiheit fehlen würde. Also natürlich sei es nicht in Ordnung und klarerweise falsch, wenn Tiere, wie zum Beispiel eben gesehen, unter engen, elenden Bedingungen eingesperrt werden. Aber das liegt nicht an ihrem Interesse an Freiheit, so Cochran, sondern daran, dass sie unter diesen Bewegungseinschränkungen eben leiden. Also das Verbot solcher Gefangenhaltung ist quasi schon durch das Recht, kein Leid zugefügt zu bekommen, abgedeckt. Tieren fehle aber im Gegensatz zu Menschen die Fähigkeit und damit auch das Interesse daran, ihr Leben nach selbstgewählten Ideen frei zu gestalten. Und nur das mache ein intrinsisches im Unterschied zu einem instrumentellen Interesse an Freiheit aus. Ja, also tatsächlich so eine Art Selbstbestimmung in einem anspruchsvollen Sinn. Und insofern sie eine solche Fähigkeit nicht haben, sei es auch kein Problem, wenn Tiere in der Obhut und unter Kontrolle von Menschen lebten, solange sie eben darunter nicht leiden. Und auch der Eigentumsstatus sei dann kein Problem, solange eben die Rechte von Tieren auf Leben und Leidfreiheit gewährleistet wären. Schließlich gäbe es auch jetzt schon Besitzer von Haustieren, die ihren Schützlingen die entsprechenden Rechte gewährten. Also der Eigentumsstatus an sich kann nicht das Problem sein, so die Idee. Und deshalb spreche auch nichts grundsätzlich dagegen, Kühe für die Milchproduktion und Hühner für Eier zu halten, solange wir sie eben nicht töten und ihnen kein Leid zufügen. Nun kann man natürlich auf verschiedene Weise gegen diese Position argumentieren. Ein Weg wäre zu sagen, dass Tiere doch ein intrinsisches Interesse an Freiheit haben. Das würde ich tatsächlich auch vertreten, auch wenn ich da zustimme, dass es Unterschiede zwischen den Freiheitsinteressen von Menschen und Tieren gibt. Aber ich würde ein intrinsisches Interesse den Tieren nicht komplett absprechen. Ich möchte aber hier auf einen zweiten Argumentationsweg hinaus, nämlich den, der auch gilt, selbst wenn wir zugestehen, dass Tiere keine Freiheit in diesem starken Sinne brauchen, selbst dann können wir den Eigentumsstatus kritisieren. Und zwar können wir sagen, dass dieser Status zwar nicht unbedingt in jedem Einzelfall, aber als Institution eben dafür sorgt, dass die Interessen von Tieren weniger zählen als die von Menschen. Gerade wenn wir eine kommerzielle Nutzung von Tieren betreiben, und tatsächlich brauchen wir eigentlich nur dafür den Eigentumsstatus, ja, also für andere Beziehungen wie eine bloße Obhutschaft oder Fürsorgeverpflichtung, können wir andere rechtliche Kategorien nutzen. Also wenn wir sie kommerziell nutzen wollen, dann gibt es einen systematischen Gegensatz zwischen den Interessen der Tiere und den Nutzungsinteressen der Menschen, der natürlich zumal unter gegebenen ökonomischen Bedingungen fast zwangsläufig zur Ausbeutung führt. Und faktisch sehen wir genau das in der Realität, denke ich. Der Status von Tieren als Eigentum im Rahmen kommerzieller Nutzungsverhältnisse verhindert effektiv die Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse. Cochrane vernachlässigt das, denke ich. Und eigentlich zeigen die aktuellen Diskussionen jetzt zum Beispiel zu dieser Kastenstandshaltung, dass alle erkennen an, dass das für die Tiere eine Quälerei ist. Das leugnet eigentlich keiner, aber man kann es nicht ändern, weil eben die ökonomischen Folgen zu groß wären. So. Diese Argumentation zeigt, inwiefern der Fokus auf Institutionen statt Individuen tatsächlich eine neue Ebene aufmacht. Ja, also wir reden nicht über Pflichten von Einzelnen. Es geht nicht darum, ob ich meinen Hund besitzen darf, sondern wir argumentieren, dass die zu erwartenden faktischen Auswirkungen, also als empirische Annahme erwarten wir das, dass die faktischen Auswirkungen einer Institution sozusagen den ethischen Forderungen widersprechen würden. Und da findet deswegen die politische Theorie auf einer anderen Ebene als die ethische statt. Zweites Beispiel. Die bekannteste politische Theorie zum Mensch-Tier-Verhältnis wohl ist die von Sue Donaldson und Will Kimlicker, eben ausgebreitet in dem Buch und dann noch in zahlreichen folgenden Aufsätzen auch. Die stimmen zunächst der Tierrechtsposition zu und sagen, dass Tiere Grundrechte haben sollten. Allerdings meinen sie, dass damit viele Fragen des konkreten Umgangs noch gar nicht beantwortet seien. Also ähnlich wie mit den universalen Menschenrechten sind viele konkrete politische Fragen eben allein durch die Postulation von Menschenrechten bzw. Grundrechten für Tiere noch gar nicht berührt oder entschieden. Und die Idee von Donaldson und Kimlicker ist dann, dass klassische Begriffe unserer liberal-demokratischen Staaten auch auf Tiere anzuwenden sind. Und dafür unterscheiden sie zwischen drei Gruppen von Tieren. Es gibt eben die domestizierten Tiere, dazu gehören die typischen Nutztiere, aber auch die typischen Haustiere. Das ist die eine Gruppe. Zweite Gruppe sind die Grenzgängertiere und die dritte Gruppe die wildlebenden Tiere. Aus den domestizierten Tieren dann, also der ersten Gruppe, sollen Staatsbürger werden, da wir sie zwangsweise, so die Idee, in unsere Gemeinschaft geholt haben, schulden wir ihnen jetzt die Vollmitgliedschaft. Also es ist keine Lösung jetzt zu sagen, wie das Franz hier und zu zum Beispiel, diese Tiere sollten aussterben, es sollte die nicht mehr geben, sondern Donaldson Kimlicker sagen, die Gerechtigkeit fordert, dass wir anerkennen, dass sie in unsere Gesellschaft gehören, dass das ihr Zuhause ist, aber wir müssen sie sozusagen zu Vollmitgliedern machen, ihnen Staatsbürgerschaft geben. Und dazu gehört dann, sie brauchen Kranken- und Altersversorgung, Mitgestaltung öffentlicher Räume, gegebenenfalls Arbeitsrechte und sozusagen sehr viele Rechte, teilweise auch Pflichten, die sich aus diesem Staatsbürgerschaftsbegriff ableiten. Sie können und sollen also weiter bei uns leben, aber unter gänzlich veränderten Bedingungen. Die zweite Kategorie sind die Grenzgängertiere, also die Mäuse, Spatzen, Tauben oder Füchse, die in unseren Siedlungen aber nicht mit uns zusammenleben. Wir können versuchen, sie aus unserem Bereich, aus unseren Häusern zum Beispiel rauszuhalten, wenn sie uns stören. Aber wenn sie einmal sich in unserer Nähe angesiedelt haben und eine Umsiedlung für sie zum Beispiel tödlich wäre, sollen sie auch das Recht haben, ihren in Anspruch genommenen Platz weiter zu behalten. Und das ist sozusagen, zieht ja auch Parallelen zu menschlichen Migrationsbewegungen zum Beispiel. Ne? Also man kann versuchen, außer es gibt menschenrechtliche Gründe dagegen, sozusagen Menschen daran zu hindern, sich im eigenen Staat anzusiedeln. Aber sobald ein bestimmter Zustand schon da ist und Menschen sich eingewöhnt haben und so weiter, entsteht eine neue Situation quasi. Dritte Kategorie sind die souveränen Gemeinschaften der wildlebenden Tiere. Also das sind die Tiere, die eben unabhängig von Menschen leben und auch keinen Kontakt zu Menschen suchen oder haben wollen. Und die sollen wir Donaldson Kimlicker zufolge eben wie andere Staaten als souveräne Gemeinschaften betrachten, die dann zum Beispiel Ansprüche auf Territorien oder auf Nicht-Einmischung haben. Das auch natürlich nur ganz grob, ne? Das ist ein letztlich sehr oberflächlicher Überblick. Was gibt es daran für Kritik? Natürlich verschiedene Arten. Man kann einmal Einwände erheben gegen konkrete inhaltliche Forderungen. Also man kann überlegen, sollen Tiere tatsächlich weiter mit Menschen zusammenleben? Muss das nicht doch immer zum Nachteil der Tiere sein? Ist es tatsächlich in Ordnung, sie unter bestimmten Bedingungen weiter als Arbeitstiere zum Beispiel zu nutzen, was Donaldson Kimlicker sich vorstellen können? Wie können wir konkrete Konfliktprobleme lösen? Was machen wir mit den jagenden Katzen zum Beispiel? Was sagen Donaldson Kimlicker dazu? Ist das plausibel? Und daneben können wir aber auch natürlich grundsätzlicher kritisieren, ob diese Begriffe überhaupt auf Tiere passen. Sowas tut zum Beispiel Bernd Ladwig, das wurde gestern schon erwähnt, hat Herr Jäger erwähnt, der eben überlegt, ob es tatsächlich Sinn hat, vor dem Hintergrund, dass Tiere sich ja nicht selber als Staatsbürger verstehen können, also weil sie das Konzept eines solchen großen Gemeinwesens, was sich irgendwie selber normativ bestimmt und so, gar nicht erfassen können, ob es vor diesem Hintergrund überhaupt Sinn macht, sie als Staatsbürger zu betrachten, beziehungsweise ob zu dem Begriff der Staatsbürgerschaft nicht gerade so ein Verständnis für den Staat auch dazugehört. Oder man könnte sagen, ob es nicht eine erneute Art von Zwang sein könnte, Tieren jetzt sozusagen diese Kategorie aufzudrücken. So. Eine dritte Art von Kritik könnte auch darin bestehen oder in der Frage bestehen, ob das Ausgangsmodell des liberaldemokratischen Staates, auch des Nationalstaates letztlich, in dem ja alles ungefähr so ist wie jetzt, nur dass wir mit Tieren anders umgehen, ob das überhaupt als Utopie taugt, also als ideale Theorie, bei der wir uns ja befinden. Also enthält die Utopie wirklich noch diese Form von Staaten, noch ein Strafsystem, in dem Normübertretungen kriminalisiert werden, wie das ja dann auch bei Donaldson Kimlicker sein soll. Ne? Wer Tiere verletzt oder tötet, sollte auch entsprechend mit Strafen belegt werden. Gibt es noch Grenzen? Gibt es noch eine kapitalistisch organisierte Wirtschaft etc.? Und für alle diese Aspekte gibt es ja Gegenmodelle, unter anderem auch in anarchistischer Tradition, natürlich auch in anderen Traditionen. Und da sieht man natürlich, wie sehr auch diese Fragen nach der politischen Eingliederung von Tieren mit größeren Fragen so der politischen Organisation zusammenhängen. Wenn man sich jetzt nochmal diese beiden Diskussionen zur politischen Theorie des Mensch-Tier-Verhältnisses anschaut, es gibt natürlich viele weitere aktuelle Diskussionen mehr, die ich nicht erwähnt habe, dann ist bemerkenswert, wie sehr die eigentlich in einer Blase stattfinden. Also eigentlich sind es zweierlei Blasen oder Nischen, denke ich. Also einmal sind die Diskussionen innerhalb der Gesamtdisziplin, bilden sie, glaube ich, noch eine ziemliche Nische. Also ich würde schon sagen, dass in der Politikwissenschaft das Thema Tiere immer ernster genommen wird, dass man da jetzt nicht nur ausgelacht wird oder so. Aber es ist natürlich ein Sonderthema, zu dem nur sehr wenige Leute arbeiten. Und eigentlich ergibt sich ja aus vielen der Diskussionen, gerade jetzt bei Donaldson Kimlicker, dass nicht nur Tiertheoretiker große andere Fragen der politischen Theorie mitdenken müssen, sondern dass umgekehrt Leute, die über Demokratie, über Partizipation, über Herrschaft, über Unterdrückung, über Ausbeutung oder eigentlich über was auch immer an politischen Kategorien nachdenken, auch zumindest mal nachdenken müssten, ob und wie sie Tiere damit einbeziehen oder nicht. Ja, und zumindest zum Beispiel begründen, warum sie sie nicht einbeziehen, was aber eigentlich noch nicht geschieht, würde ich sagen. Also man kann in vielen Büchern zu diesen großen politischen Themen auch schon durch einen Blick ins Register zum Beispiel sehen, dass da eigentlich sozusagen an Tiere gar nicht erst gedacht wird. Das ist die erste Blase. Und die zweite Blase ist, dass, wie natürlich bei der Ethik selber, ein riesiger Kontrast zur Realität ist. Also man diskutiert eben in der politischen Theorie nicht, ob Sauen ihre Beine ausstrecken dürfen. Auch eigentlich nicht mehr, würde ich sagen, ob man sie ohne Not töten und essen darf. Also man diskutiert stattdessen, wie die Beziehung jenseits von Ausbeutung, Unterdrückung, von dem bestehenden Gewaltverhältnis anders aussehen sollten. Und der Kontrast von Diskussion und Realität bedeutet für mich letztlich auch eine konkrete Handlungsaufforderung. Also klarerweise, würde ich sagen, muss die Welt sich ändern. Und da sie das nicht von allein tut, müssen wir dazu beitragen. Und spätestens dann, denke ich, müssen wir auch von der Theorie in Bezug herstellen zu den einschlägigen sozialen Bewegungen, die also da draußen in der Welt für eine Veränderung der Realität sich einsetzen. Und viele politische Theoretikerinnen und Theoretiker haben natürlich auch da eine direkte Verbindung zu den entsprechenden Bewegungen. Und das ist auch, denke ich, genau angemessen. Deswegen gehe ich jetzt noch kurz auf diese bestehenden Bewegungen ein. Auch sehr holzschnittartig, sozusagen, was sind die Ziele, erstmal die Frage dieser Bewegung. Tierschutzbewegung, das, was man darunter versteht, hat mit der Nutzung von Tieren eigentlich kein Problem und will primär, dass sich eben die Bedingungen ändern. Also auch die Fleischproduktion kann bestehen bleiben unter veränderten Bedingungen. Weniger Leiden, mehr Auslauf, weniger Verstümmelung, kürzere Transporte, bessere Schlachtbedingungen und so weiter. Teilweise werden natürlich solche Forderungen als Strategie gewählt, um aber auf ein anderes Ziel letztlich hinzuwirken, aber so als Zwischenschritte. Das ist dann eine andere Diskussion, ist die Strategiediskussion. Sobald sie aber als Endziel quasi formuliert werden, dann ist das natürlich, denke ich, eigentlich von der ethischen Grundlage her recht problematisch, weil sozusagen dieser Zustand, dass Tiere überhaupt genutzt werden, zumal wenn das nicht im strengen Sinne nötig ist, lässt sich, glaube ich, nicht kohärent irgendwie als Ziel begründen. Ja, also auch eigentlich sehe ich da Widersprüche in der ethischen Grundlage selber, gerade wenn von unnötigem Leiden die Rede ist, dann ist eben unter bestimmten Bedingungen die gesamte Fleischproduktion unnötig und nicht nur irgendwie das Kastrieren der Ferkel oder so. Ja. Dann als zweite Bewegung, die Tierrechtsbewegung, fordert typischerweise Grundrechte für Tiere und damit einhergehend die Abschaffung von einigen Institutionen der Tiernutzung. Und zwar mindestens denen, die eben direkt diesen Grundrechten widersprechen. Ja, also die Fleischproduktion, die Versuche mit Tieren, Zoo, Zirkus und viele mehr. Und auch da ist sozusagen der Bezug zu den ethischen Grundlagen oder auch zu den politischen Theorien nicht immer so klar. Also es gibt auf jeden Fall auch recht krude Versionen von Tierrechten, die sich, denke ich, nicht gut aufrechterhalten lassen. Aber es gibt in dem Bereich, würde ich sagen, auch recht differenzierte und durchaus umsetzbare Varianten. Wobei man sich da eben auch auf theoretischer Ebene mit den Konsequenzen natürlich beschäftigen muss, auch mit Unterschieden, die praktisch auch von Tierrechtlerinnen und Tierrechtlern gemacht werden, die aber von der Theorie eigentlich nicht gedeckt sind. Ja, also so Unterschiede zwischen Haustieren und Wildtieren. Warum muss man Haustiere versorgen, wenn sie hungern? Warum muss man Wildtieren nicht helfen, wenn sie hungern? Oder muss man es vielleicht doch? Das ist so eine Diskussion, Umgang mit Wildtieren, die jetzt auch gerade in der Tierrechtsbewegung stark geführt wird. Also da gibt es auf jeden Fall auch noch Diskussionsbedarf und Klärungsbedarf auf ethischer und politischer Ebene. So, manchmal fasst man Tierrechtsbewegung und Tierbefreiungsbewegung, die ich jetzt nochmal extra aufgeführt habe, auch zusammen, weil sie schon ähnlich sind und weil es jetzt auch nicht so klar ist, ob es da tatsächlich, also verschiedene Bewegungen, ne, müsste man sich jetzt überhaupt das Konzept und Abgrenzungskriterien von sozialen Bewegungen anschauen. Ich möchte es hier nochmal kurz erwähnen, weil das auch nochmal zusammenhängt mit der Diskussion, die ich eben geschildert habe. Also die Tierbefreiungsbewegung fokussiert sich, würde ich sagen, auf diese Kritik am Eigentumsstatus besonders. Also arbeitet eben nicht unbedingt mit dem Begriff der Grundrechte, sondern kritisiert vorwiegend diesen Status als Eigentum, der so die Idee eben die Ausbeutung ermöglicht. Und dann hat sie typischerweise noch eine größere Gesellschaftskritik oder Forderung nach Änderungen im Hinblick auf andere Zusammenhänge, auch als jetzt nur den Umgang mit Tieren. Typischerweise ist sie antikapitalistisch und kritisiert eben auch verschiedene Unterdrückungsverhältnisse unter Menschen, die jetzt so zumindest der Vorwurf jetzt von der Seite an der Tierrechtsbewegung, die von der Tierrechtsbewegung nicht hinreichend mit einbezogen werden. Und da sehen wir natürlich dann direkte Bezüge zu den Diskussionen, die zum Beispiel um Donaldson Kimlicker auch stattfinden. Was dann die Strategien und Aktionsformen angeht, gibt es natürlich auch da eine ganze Bandbreite. Diese sind auch immer wieder Gegenstand von Diskussionen innerhalb der Bewegung. Was ist effektiv? Wie erreichen wir unsere Ziele? Ich denke, die Wissenschaft könnte dabei auch einen Beitrag leisten und tut es auch schon, zum Beispiel durch Analyse der Realität und Ursachenbetrachtung. Also, ne, wenn wir zum Beispiel betrachten, wie läuft eigentlich gerade die Fleischindustrie, welche Rolle spielen da die ökonomischen Bedingungen für die jeweiligen Umgangsweisen und so, dann ist das natürlich etwas, was auch den Veränderungsbestrebungen hilft. Und zwei Varianten von Strategieüberlegungen finde ich noch ein bisschen problematisch, das mache ich mal kurz. Also es gibt so einen neueren Trend, empirische Studien für evidenzbasierten Aktivismus. Wir versuchen durch Studien herauszufinden, wie wir möglichst effektiv den Tieren zu einem besseren Status verhelfen können. Und da sehe ich eine Gefahr, dass da die Ziele reduziert werden, also dass man nicht mehr zum Beispiel die Gesamtheit der Probleme im Blick hat, sondern nur noch zum Beispiel guckt, ob jetzt Leute veganisiert wurden oder nicht. Und das zweite Problem ist natürlich, dass man auch Forschung betreiben kann, so ein bisschen als Ersatzhandlung. Also es ist wichtig, sich sozusagen mit diesen theoretischen Fragen zu beschäftigen, aber ich glaube, es ersetzt eben nicht die tatsächlich praktisch-politische Arbeit. Genau, und manchmal ist es auch problematisch, wenn von theoretischer Seite so Zwischenziele als Strategie vorgeschlagen werden. Das ist das, was Robert Garner zum Beispiel tut dann habe ich noch ein Schaubild, so ein bisschen sehr unwissenschaftlich, was ich denke oder wie so mein Bild davon ist, wie tatsächlich sich die Realität ändern könnte durch ganz verschiedene Mittel und Wege. Dazu gehört der individuelle Konsum, aber es ist eben vor allem, spielt sich die Änderung ab auf der politisch-gesellschaftlichen Ebene. Da wiederum hängt sie ab von allgemeinen Konsumveränderungen, Bewusstseinswandel, aber ganz stark auch von Veränderungen von Wirtschaft, Machtverhältnissen, Politik und Gesetzen, die wiederum, glaube ich, durchgesetzt werden müssen durch Bewegungen von unten, zu denen wiederum viele Einzelne beitragen können. Und dazu gehört, denke ich, auch eine kritische Wissenschaft, als die sich ja zum Beispiel die Critical Animal Studies auch verstehen. Und da finde ich sozusagen deren Ort auch. Und darüber können wir sicher auch diskutieren, ob ein solches politisches Verständnis von Wissenschaft angemessen ist. Und aus meiner Sicht, in Anbetracht der klarerweise Schrecklichkeit der Realität, ist es eben angemessen und nötig auch. Danke.
Das war die Tierethikerin Friederike Schmitz über Rechte von Tieren und die Rolle der Wissenschaft. Sie hat ihren Vortrag am 15. März 2018 am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen gehalten. Im Rahmen der Tagung "Brauchen die Kulturwissenschaften einen Animal Turn?"
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.